Himmlischer Vater, es ist so gut zu wissen, dass wir kein Produkt des Zufalls sind, sondern dass wir von dir gewollt sind. Dass du einen Plan mit uns hast hier auf dieser Erde. Dass wir nicht dem Zufall überlassen sind. Dass wir geliebt sind. Das hast du uns durch deinen Sohn gezeigt. Danke, Jesus Christus, dass du in dieser Welt gekommen bist, um uns zeigen, wer der Vater ist. Danke, hast du uns deinen Heiligen Geist geschenkt. Und wir danken dir, Heiliger Geist, dass du hier bist, dass du uns berühren willst, dass du uns die Augen öffnen kannst für die unsichtbare Realität. Auch wenn wir dich nicht sehen, Gott, bist du hier und du willst zu uns sprechen heute Morgen. So öffnen wir uns für dein Reden und wir bitten dich, mach dein Wort lebendig heute Morgen. Amen. Wie viele von euch essen gerne Lasagne? Oh, Lasagne. Ich esse so gerne Lasagne. Was denkt ihr, was macht die Lasagne so einzigartig, so speziell? Parmesankäse. Die Schichten, so die feinen Blätter, so die Teigblätter, das Fleisch, Bechamelsoße, die Kombination, alles miteinander macht die Lasagne zu einer genialen Erfindung, oder? Weiß jemand von euch, was für ein Fleisch verwendet wird im Originalrezept von der Lasagne? Was denkt ihr? Rindfleisch, oder? Manchmal auch Schweinefleisch, aber im normalen Fall Rindfleisch. Und das macht die Lasagne so einzigartig. Und wir alle lieben die Lasagne. Aber seit einigen Jahren sind viele Lasagne-Genießer etwas zurückhaltend. Wisst ihr warum? Wer erinnert sich an den Pferdefleischskandal? Unglaublich, oder? Du kaufst dir eine Lasagne und wirst überrascht. Es gibt etwas anderes drin. Und man hat so die Witze gemacht und in der Zeit, man hat nur von der Lasagne gesprochen und schon hat man das mit Pferdefleisch in Verbindung gebracht. Statt Dr. Oetker gab es Dr. Horse und Lasagne mit Pferdefleisch und Emmentaler tiefgefroren. Man hat sich über die Lasagne lustig gemacht. Oder die Marke Findus hieß neu Feindass. Die Pferde sollen gefunden werden in der Lasagne. Und wenn wir so denken, hey, die Lasagne konnte gar nichts dafür, oder? Es ist nicht die ursprüngliche Idee, dass es in der Lasagne Pferdefleisch hat. Und so könnte man sagen, derjenige, der Pferdefleisch in der Lasagne getan hat, der wurde der Idee von der Lasagne nicht gerecht, oder? So hat sich der Erfinder das nicht vorgestellt. Und etwas Ähnliches passiert auch mit dem Begriff Kirche. Wenn wir das Wort Kirche hören, dann kommen verschiedene Vorstellungen, wir bringen verschiedene Sachen mit dem Begriff Kirche in Verbindung. Wie geht es dir, wenn du das Wort Kirche hörst? Manche denken an alte Gebäude, Denkmalschutz, alte Kirchenbänke, Staub, Langeweile. Andere denken an Leben, Gottesdienste, Kleingruppen, Gemeinschaft, Freude, Feier. Manche denken an Machtübung, Skandale. Andere denken an Familie, Freude, liebevolle Beziehungen. Was bringst du mit dem Wort Kirche in Verbindung? Und hier ist es auch ähnlich wie bei der Lasagne. Vieles, was im Namen der Kirche getan wurde oder immer noch getan wird, der wird einfach der Idee von der Kirche nicht gerecht. Und vielleicht bist du da und sagst, ja, puh, mit der Kirche will ich gar nichts mehr hören. Ich habe einen Austritt gegeben oder weiß ich was. Bevor du wirklich entdeckt hast, was Kirche wirklich ist. Wir befinden uns am Anfang dieser Serie I Love My Church und vielleicht denkst du, was? Kann man Kirche lieben? Die Kirche, die ich gekannt habe, die ist nicht zu lieben. Aber wir wollen in dieser Serie fragen, was ist Kirche wirklich? Wie hat sich der Erfinder der Kirche, Jesus Christus, diese Idee überhaupt vorgestellt? Das ist nicht einfach eine Idee von Menschen, sondern eine geniale Idee von Gott. Der Begriff Kirche kommt vom Wort Kyriakos. Und Kyriakos heißt dem Herrn gehörig. Also diejenigen, die zu Herr Jesus Christus gehören. Oder es gibt noch einen anderen Begriff, Ekklesia, die Herausgerufenen. Also es ist kein exklusiver Club, so ja, nur wir sondern uns ab und alle anderen sind böse. Nein, das heißt, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, diejenigen, die von Jesus Christus berufen worden sind, ihm nachzufolgen. Wir sprechen auch von der Gemeinde. Das Wort leiten wir von Gemeinschaft ab. Aber wisst ihr, was das Problem mit Gemeinde ist? An was denken die Menschen, wenn sie das Wort Gemeinde hören? Ich gehe auf die Gemeinde in der Altstadt, oder? Und wie oft ruft irgendjemand an bei uns im Büro? Die googeln wahrscheinlich Gemeinde Will und die finden unsere Adresse und Telefonnummer und die erzählen, ja, ich muss irgendwas mit den Steuern erledigen. Und denken, Entschuldigung, aber das ist die freie evangelische Gemeinde. Und merkt ihr, es ist ein Begriff, das ein bisschen durcheinander bringt. Deshalb möchte ich mehr von Kirche sprechen. Die dem Herrn Jesus Christus gehören. Aber was ist Kirche wirklich? Eigentlich würden wir in der Bibel eine Definition erwarten. Ein Satz, das ist Kirche. Aber die Bibel liefert uns eher so verschiedene Bilder von der Kirche. Und wenn wir die Bilder von der Kirche anschauen, sehen wir verschiedene Aspekte davon und können erkennen, was Kirche wirklich ist. Und wir werden in jeder Predigt so ein Bild anschauen und Jesus fragen, du bist ja der Erfinder, wie hast du dir die Kirche vorgestellt? Wie soll sie aussehen? Wie willst du deine Kirche haben, Gott? Und das erste Bild, das wir anschauen, finden wir im 1. Korintherbrief, Kapitel 3. Hier schreibt Paulus, es ist also Gottes Werk, an dem wir miteinander arbeiten. Und ihr seid Gottes Ackerfeld, ihr seid Gottes Bauwerk. Eigentlich sind hier schon zwei Bilder. Das erste Bild vom Ackerfeld, wenn wir ein anderes Mal anschauen. Aber hier sagt Paulus, es ist Gottes Werk. Ihr seid Gottes Bauwerk. Er schreibt diese Worte an die Kirche in Korinth. Er selber hat diese Kirche gegründet. Viele Menschen sind zum Glauben an Jesus Christus gekommen. Die haben aufgehört, ihre griechischen Götzen anzubeten und haben angefangen, an Jesus zu glauben. Die haben gut angefangen, diese Christen in Korinth, aber mit der Zeit haben die ein falsches Verständnis von der Kirche entwickelt. Die haben angefangen zu sagen, ich gehöre zu Paulus und der andere, ich gehöre zu Petrus und ich gehöre zu Apollos und so weiter. Die haben angefangen zu streiten, wer die Besseren sind und so weiter. Heute würden sie sagen, ich gehöre zu Zwingli oder zu Luther oder zu Rom oder weiß ich was. Und Paulus schreibt diesen Leuten, sagt, hey, ich habe etwas falsch verstanden. Es ist nicht meine Kirche, es ist nicht meine Erfindung. Ich habe nicht die Kirche erfunden, sondern es ist eine Idee von Gott. Ich habe vergessen, wer im Mittelpunkt der Kirche stehen soll. Jesus Christus. Wir sind nur Mitarbeiter, nur seine Mitarbeiter. Wenn Kirche Gottes Werk, Gottes Idee ist, dann geht es nicht so sehr um mich. Die Kirche von Adrian? Nein, ist nicht die Kirche von Adrian. Es ist die Kirche von Jesus zum Glück. Es geht auch nicht so viel um dich, um deine Wünsche und Vorstellungen und Erwartungen, sondern es ist die Kirche von Jesus. Und er bestimmt, wie sie aussehen soll. Und hier sagt Paulus, ihr seid Gottes Bauwerk. Ihr seid Gottes Werk. Wenn Paulus an die Kirche denkt, kommt ihm ein spezielles Bild im Sinn. Eine Baustelle. Würdest du die Kirche auch so beschreiben, als eine Baustelle? Ja, manchmal kommt mir das schon wirklich nach einer Baustelle vor. Ich denke, ja, alles so unfertig und imperfekt, oder? Kirche als Baustelle. Ich habe mich gefragt, ja, was will denn Gott durch dieses Bild sagen? Was will er uns vermitteln? Wenn Kirche seine Baustelle ist, dann ist er der Bauleiter, der Bauherr, oder? Er bestimmt, wie gebaut werden soll. Es wäre komisch, wenn die Handwerker plötzlich sagen würden, naja, also, weißt du was, egal was du, wie du die Kirche willst, komm, wir bauen selber weiter. Das wäre ein bisschen schwierig, oder Dani, wenn so eine Eigendynamik entstehen würde. Er ist der Bauherr. Und Jesus selber sagt in Matthäus 16, 18, deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Gemeinde bauen, und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Jesus selber ist der Bauherr. Er hat sich verpflichtet, ich werde meine Gemeinde, meine Kirche bauen. Das ist seine Priorität nach seinem Tod und seiner Auferstehung. Das ist seine Hauptbeschäftigung, Kirche bauen. Und er sagt, hey, das ist mir enorm wichtig. Und das soll uns auch entlasten. Er baut seine Kirche und er garantiert dafür, dass die Kirche bestehen wird, bis er wiederkommt. Egal, was passiert oder nicht passiert, die wird existieren, bis Jesus Christus wiederkommt. Und das ist seine Beschäftigung, seine Kirche zu bauen. Und die Frage ist, wenn Jesus die Kirche so wichtig ist, ist dir auch wichtig, was Jesus wichtig ist? Was hat die Kirche für einen Stellenwert in deinem Leben? Die große Leidenschaft von Jesus ist seine Kirche. Er sagt, das ist die Hoffnung der Welt. Und sagt, hey, ich bin zwar von dieser Welt gegangen, aber ich lasse euch zurück als meine Kirche. Und durch euch sollen Menschen Hoffnung erfahren. Durch euch sollen Menschen Frieden erfahren. Durch euch sollen Menschen erneuert und verändert werden. Die Kirche ist die Hoffnung der Welt. Er will durch uns weiterwirken. Und er traut uns das zu. Ich hätte uns das nicht zugetraut, diese Welt der Kirche zu überlassen und sagen, macht weiter. Ich wäre auf der Erde geblieben. Kirche ist ein aktuelles Bauprojekt. Aber die Kirche ist noch unfertig. Sie ist nicht perfekt. Sie ist noch in der Bauphase. Sie ist nicht so, wie sie eines Tages werden sollte. Deshalb suchst du vergeblich nach der perfekten Kirche. Du kannst schon weitersuchen, aber die gibt's nicht. Deshalb suchst du vergeblich nach einer Kirche, die allen deinen Vorstellungen, Erwartungen und Wünsche entspricht. Weil es geht gar nicht so viel um dich, sondern um Jesus. Es ist seine Kirche. Ich meine, es ist sein Haus. Und wenn er, du kannst nicht bestimmen, wie er sein Haus bauen soll. Und ich habe mich gefragt, was heißt das, dass Kirche eine Baustelle ist? Also wenn die Kirche eine Baustelle ist, dann kann ich nicht einfach erwarten, dass ich gemütlich hinkomme und es möglichst gemütlich habe und denke, ja cool, ich genieße es einfach. Hey, auf einer Baustelle ist auch mal staubig, laut und so vieles imperfekt, unfertig. Eine Baustelle ist auch kein Restaurant, dort, wo ich einfach hinkomme und mich bedienen lasse und sage, ja, hat gut geschmeckt. Eine Baustelle ist auch kein Kino, wo ich einfach Popcorn bestelle, mich hinsetze und am Schluss sage, entweder hat mir der Film gefallen oder hat mir nicht gefallen. Er sagt, die Kirche ist eine Baustelle. Es ist Gottes Bauwerk. Eine Baustelle ist ein Ort, wo etwas am Werden ist und wo es verschiedene Leute braucht, damit eine Vision Wirklichkeit wird. Ich habe noch keine Baustelle gesehen, wo ein einziger Mann am Arbeiten war. Oder? Es braucht ein ganzes Team, es braucht Ergänzung, es braucht verschiedene Handwerker und Spezialisten. Und wisst ihr, was das Problem ist? Wenn die Vision fällt, dann ist eine Baustelle enorm mühsam. Dann sehe ich nur noch den Staub und das Unfertig und denke, wann wird das fertig? Und wenn du kein Bild von der Zukunft hast, wie die Baustelle werden soll, was daraus werden soll, dann ist das enorm mühsam. Und es ist ähnlich wie in der Geschichte von den drei Steinmetzen. Vielleicht kennt ihr die Geschichte. Ein Passant geht bei einer Baustelle vorbei und sieht einen ersten Steinmetz, der ist da am Boden und schlägt ein paar Steine. Und er wird gefragt, hey, was machst du hier? Und er sagt, siehst du nicht, du siehst doch alles, ich haue einfach Steine und ich verdiene meinen Lebensunterhalt. Okay, lohnt es sich, für das zu leben, fragt sich der Passant. Und er geht weiter, findet den zweiten Steinmetz, der arbeitet dort und er fragt ihn wieder, hey, was machst du, wozu das alles? Und er sagt, siehst du nicht, ich baue ein Spitzbogenfenster. Er geht weiter, findet einen dritten, der ist auch am Arbeiten, macht das Gleiche und fragt, hey, Freund, was arbeitest du denn hier? Und er sagt, hey, siehst du nicht, ich baue eine Kathedrale. Ich baue eine Kathedrale. Drei Menschen, die das Gleiche getan haben, aber eine andere Vision hatten. Der Dritte hatte eine Vision. Deshalb, auf die Vision kommt es an. Und die Frage ist, machst du irgendwas in deinem Leben? Oder hast du eine Vision? Wenn es um die Kirche geht, hast du eine Vision? Weißt du, wie sie aussehen sollte, wie Jesus sich seiner Kirche vorgestellt hat? Wenn nicht, dann ist es mühsam. Eine Baustelle ohne Vision kann enorm frustrierend sein. So vieles ist unfertig, so vieles ist imperfekt. Ich kann mich über die anderen aufregen, die es nicht begriffen haben, um was es wirklich geht. Oder? Deshalb ist es immer wieder wichtig, einen Schritt zurückzugehen und zu fragen, hey, was machen wir da eigentlich? Einen Schritt zurückzugehen und Jesus zu fragen, was ist deine Vision? Wie willst du das Ganze haben? Wie stellst du dir deine Kirche vor? Und wenn ich so in der Bibel lese, sehe ich so verschiedene Aspekte, wie Jesus sich seine Kirche vorstellt. Er sagt, das Haus meines Vaters soll ein Haus des Gebets sein. Für alle Völker. Menschen aus verschiedenen Nationen sollen zusammenkommen und Jesus und Gott begegnen, mit Gott reden, in Kontakt kommen. Menschen mit Gott in Verbindung bringen, das ist unsere Vision als Kirche. Und weiter sagt Jesus, die Kirche soll wie ein Krankenhaus sein. Menschen, die krank sind, zerbrochen, verwundet sind, sollen Heilung, Wiederherstellung erfahren am Leib, Seele und Geist. Er sagt, ich bin nicht gekommen nur für die Gesunden, sondern für die Kranken, diejenigen, die merken, ja, etwas ist krank in mir, ich brauche einen Arzt. Die Kirche von Jesus soll auch eine Ausbildungsstätte sein. Jesus sagt, diejenigen, die meine Worte hören und tun, gleichen einem Mann, der sein Haus auf einem Felsen gebaut hat, oder? Wir sollen in der Beziehung zu Jesus wachsen, wir sollen in der Bibel immer mehr erfahren, wie Gott sich unser Leben vorgestellt hat. Die Kirche soll auch ein Geburtshaus sein, wo Gott seine Babys im Glauben platzieren kann, wo wir uns darum kümmern können, ohne dass es Babysterblichkeit gibt. So stellt sich Jesus seine Kirche vor. Sie soll auch ein Mehrgenerationenhaus sein, wo Kinder, Teenies, Erwachsene, Senioren Platz haben und einander gerne haben. Und darum liebe ich meine Kirche. So viele Generationen hier. Es gibt kein anderer Verein auf dieser Welt, wo jung und alt, arm und reich, Schweizer und Ausländer einfach zusammenkommen und es gut miteinander haben. Das ist Kirche. Das ist möglich, weil Jesus im Zentrum steht. Darum liebe ich meine Kirche. Gottes Idee für die Kirche ist genial. Es ist eine gewaltige Vision, die Jesus hat. Und wisst ihr, was spannend ist? Jesus will seine Kirche nicht allein bauen. Er sagt nicht, ja, ich mache alles selber und ihr schaut zu. Das mit One-Man-Show, so hat sich Jesus seine Kirche nicht vorgestellt. Dass nur einer da ist, der alles macht und alle anderen klatschen oder klatschen nicht. Nein, wir sind alle gefragt. Und die Frage ist, ja, was für Menschen könnte Gott brauchen beim Bau von seinem Reich? Auf einer Baustelle schickt man auch nicht irgendjemand, oder? Und hier hat es geheißen, ja, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Wir würden denken, ja, perfekte Leute wie Petrus, oder? So begabte Leute wie der Petrus. Ah ja? Der Petrus, der war wirklich perfekt. Der hat Jesus verraten, der ist davongelaufen. Der war ein einfacher Fischer, der versagt hat. Der sich völlig überschätzt hat und gesagt, mir wird das nie passieren. Und Jesus sagt, genau solche Leute wie Petrus, Versager, ganz normale Leute, die sich überschätzen, genau solche Leute brauche ich, um eine Kirche zu bauen. Es geht nicht so viel um dich. Es geht nur darum, um deine Verfügbarkeit, dass du sagst, hier bin ich. Wenn du meinst, etwas mit mir anfangen zu können? Ich bin hier. So wie Petrus. Und mit Petrus konnte er wirklich einiges anfangen. Aber es geht nicht nur um Petrus, oh ja, der große Apostel, sondern er schreibt später, der Petrus, wir sind alle lebendige Steine. Wir sind alle dazu berufen, mitzubauen. Und wisst ihr, was das einzige Kriterium ist? Nach seinem Tod und Auferstehung begegnet Jesus diesem Petrus, der ihn verraten hat, und stellt ihm drei Fragen. Wisst ihr, wie die Fragen lauten? Liebst du mich, Petrus? Petrus, liebst du mich? Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich liebe. Und dort gebraucht er ein anderes Bild und sagt, weide meine Schafe, oder? Aber in anderen Worten sagt er, ja, baue meine Kirche. Und das ist die Frage, die Jesus auch heute Morgen stellt. Liebst du mich? Wenn du mich liebst, baue meine Kirche. Das ist das einzige Kriterium, was es braucht. So ein Privileg. Wir sind alle eingeladen, dabei zu sein. Und so sieht es auch Paulus als ein Privileg. Er schreibt hier weiter. Weil Gott mich in seiner Gnade dazu befähigt hat, habe ich als ein kluger und umsichtiger Bauleiter das Fundament gelegt. Andere bauen jetzt darauf weiter. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Schon speziell, was der Paulus sagt. Hey, es ist eine Gnade. Was heißt eine Gnade? Es ist ein Geschenk von Gott, dass ich seine Kirche mitbauen kann. Es ist keine Pflicht, es ist kein Muss, es ist keine Last, sondern es ist eine Gnade, ein Geschenk, dass ich dabei sein darf. Und er befähigt mich auch dazu, mitzubauen, sagt Paulus. Und sagt, als Gemeindegründer, als Bauleiter habe ich das Fundament gelegt und andere bauen jetzt weiter. Und das Fundament ist Jesus Christus. Die Kirche ist auf Jesus Christus gebaut. Wenn wir eines Tages aufhören werden, von Jesus Christus zu reden, dann ist es aus. Jesus ist das Fundament. Ohne Jesus keine Kirche. Deshalb sagt Paulus im gleichen Brief an die Korinther, im Kapitel 2, ich hatte mir vorgenommen, eure Aufmerksamkeit einzig und allein auf Jesus Christus zu lenken. Auf Jesus Christus, den Gekreuzigten. Und vielleicht denkst du, der redet immer so viel von Jesus. Und was ist so besonders an Jesus? Ich bin einfach begeistert von Jesus. Ohne Jesus gibt es keine Kirche. Ohne Jesus gibt es keinen Frieden, keine Hoffnung. Ich habe erlebt, wie viele Menschen durch Jesus Christus, durch den Glauben an Jesus Christus, Erneuerung erlebt haben. Wie viele Menschen heute tot wären, buchstäblich tot wären, weil sie keine Hoffnung mehr hatten. Und sie sind Jesus begegnet und haben eine neue Hoffnung, eine neue Perspektive empfangen. Wie Menschen frei geworden sind von Zwängen, von Depressionen, von Abhängigkeiten und so weiter, weil sie gesagt haben, Jesus, du sollst das Fundament meines Lebens sein. Kirche steht und fällt mit Jesus und seinem Erlösungswerk am Kreuz. Kirche existiert, weil Jesus den ersten Schritt getan hat. Er hat die himmlische Welt verlassen, ist in unsere Welt gekommen und die Beziehung, die wir zu Gott gehabt haben, aber kaputt gemacht haben, zerstört haben, wiederherzustellen. Gott wollte ja mit uns wohnen, sein Haus mit uns teilen, dass wir bei ihm zu Hause sind und dass er uns ein Lebenshaus baut. Er ist ja unser Erfinder und er weiß, wie wir am besten funktionieren. Aber wisst ihr, was wir Menschen machen? Wir wollen unsere eigenen Bauherren sein. Und wir sagen, weißt du was, ich weiß es selber besser. Ich schaue doch selber besser, ich baue selber mein Haus. Wieso soll sich dieser Gott in meinem Leben einmischen? Ich kann es besser. Und so haben wir alles kaputt gemacht, diese Beziehung zu Gott. Aber Jesus ist gekommen und hat gesagt, hey, ich bringe dich in dieser Beziehung zurück. Du kannst es neu anfangen. Wenn du, Jesus sagt, es tut mir leid, Gott, dass ich dich ausgeschlossen habe aus meinem Leben. Komm du in meinem Leben, sei du das Fundament. So wie für ein Haus das Fundament das Wichtigste ist, sei du das Wichtigste in meinem Leben. So wie ein Fundament bestimmt, wie es weitergebaut wird, bitte Jesus, bestimm du, wie mein Leben aussehen soll, denn du weißt am besten, wie das funktioniert. Dann kommt er Und dann ist er der Bauherr unseres Lebens. Und viele Menschen bauen einfach irgendein Fundament, vertrauen auf ihre eigene Weisheit oder auf sonst irgendwas. Und solange es ihnen gut geht, ich muss nichts ändern in meinem Leben. Aber wenn Stürme kommen, wenn Überschwemmungen kommen, wie in Texas, wenn Geröll kommt, wie im Graubünden und so weiter, merken die Leute, was habe ich für ein Fundament? Habe ich wirklich einen Halt in meinem Leben? Und ich erlebe, wie viele Menschen in Krisensituationen sich selber hinterfragen und merken, nein, mein Leben hat keinen Bestand, keine Stabilität. Und die machen sich auf und entdecken, dass Jesus Christus ihnen Stabilität gibt. Dass nur Gott wahres Leben und wahre Sicherheit anbieten kann. Deshalb die Einladung heute Morgen. Unterschreibe den Bauvertrag und sage, Jesus, sei du mein Fundament. Du sollst das Fundament meines Lebens sein. Und dann kannst du die Kirche von Jesus mitbauen. Und wenn wir an Paulus denken, denken wir schnell, ja, der war ein schlauer Typ und ein Held und der hat so viele Kirchen gegründet und so weiter. Aber der ist ganz bescheiden und der sagt, ja, ich war nur der Bauleiter, ich habe nur angefangen und entscheidend ist, wie es weitergeht. Aber jeder soll sich sorgfältig überlegen, wie er die Arbeit fortführt. Jeder und jede ist gefragt. Hast du dir auch schon überlegt, was das für dich bedeutet? Es heißt hier nicht, jeder soll sich überlegen, ob er die Arbeit weiterführt, sondern wie er die Arbeit weiterführt. Wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, stellt sich gar nicht mehr die Frage, ob du mitmachen sollst oder nicht, sondern wie. Was hat Gott für Fähigkeiten geschenkt, die du einsetzen kannst? Was ist das Beste, was du tun kannst? Wenn du das einsetzt auf die Baustelle von Gott, dann wirst du etwas erleben. Du wirst erleben, wie du aufblühst. Du wirst Befriedigung und Erfüllung erleben. Vielleicht bist du dir bis heute gar nicht bewusst gewesen, dass du gemeint bist, dass jeder gefragt ist, dass Jesus dich dabei haben will. Vielleicht hast du dich eher als ein Bauinspektor verstanden. Was macht ein Bauinspektor? Der sucht Baumängel, oder? Übrigens, das ist falsch und das ist nicht gut und kritisiert und so weiter. Oder vielleicht ein Zuschauer, bei jeder Baustelle gibt es auch Zuschauer, die schauen, was machen die, was treiben die da, hoffentlich kommt es gut am Schluss. Aber Jesus macht dir eine Einladung, ich baue meine Gemeinde, ich will, dass du dabei bist, dass du mitarbeitest. Sei Teil von dieser großartigen Vision. Und für Paulus ist das ein Privileg, er sagt, wow, ich darf dabei sein. Und ich glaube, wir tragen alle in uns die Sehnsucht, Teil von etwas Größerem zu werden. Uns in etwas zu investieren, was uns überlebt. Und wisst ihr, was mich fasziniert? Jesus lädt uns ein, etwas zu erleben, was wir sonst in keinem Beruf erleben könnten. Eine tiefe Befriedigung, dass wir dabei sein dürfen, wenn er Menschen Hoffnung gibt, wenn er sein Reich, sein unendliches Reich baut. Und ich weiß nicht, wann du heute Morgen aufgestanden bist. Was hast du um 8.20 Uhr gemacht heute Morgen? Vielleicht noch geschlafen oder schön gefrühstückt. Ist völlig okay. Genieß es. Aber um 8.20 Uhr kamen die ersten Menschen in der Kirche heute Morgen und haben sich vorbereitet für den Gottesdienst. Und wenn ich sie fragen würde, hey, warum macht ihr das? Warum steht ihr so früh auf? Ist das euch nicht zu viel? Wisst ihr, was sie sagen würden? Und in Gesprächen erzählen sie immer wieder davon, nein. Ich mache es so gerne. Weißt du warum? Weil ich dabei sein darf. Entschuldigung. Ich darf dabei sein, wenn Gott sein Reich baut. Ich darf dabei sein, wenn Menschen verändert werden. Ich darf dabei sein und zu erleben, dass Gott mich braucht, dass ich Teil von etwas Größerem bin, das motiviert mich einfach. Und so viele von euch investieren so viel Herzblut, auch auf der tatsächlichen Baustelle, oder? So unermüdlich. Ich danke euch dafür. Und ich schäme mich nicht, euch zu fragen und euch einzuladen, mitzumachen, weil ich tue dir etwas Gutes, wenn ich dich einlade. Weil du dann erlebst, wie Gott durch dich wirkt, wie du etwas bewegen kannst in dieser Welt. Stell dir vor, wie wäre es, wenn du abends deinen Kopf auf dem Kissen legen könntest und sagen könntest, weißt du, was ich heute gemacht habe? Ich habe mit Gott seine Kirche gebaut. Ich war Teil von Gottes Reich. Ich habe mich in etwas investiert, was unendlich ist. So eine tiefe Befriedigung. Die Kirche ist also die Baustelle von Jesus und er lädt uns ein, mitzumachen. Die Frage ist nur, wie bauen wir weiter? Und hier schreibt Paulus Folgendes: Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelsteinen, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Der Tag des Gerichts wird da bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ganz krasse Worte, die hier uns zugemutet werden. Aber Paulus will uns nicht einfach Angst machen und weiß ich was. Er sagt einfach, die Bauabnahme kommt. Und es wird alles, was wir in unserem Leben gemacht haben, alles, was wir investiert, was wir aufgebaut haben, es wird am Schluss auf ihren Wert, auf ihre Qualität geprüft werden. So ist es überall im Leben. Und er sagt hier, es gibt Menschen, also es gibt verschiedene Materialien und wir merken schnell, das ist im übertragenen Sinn gemeint. Wer baut schon ein Haus nur mit Edelstein oder nur mit Stroh? Das geht gar nicht. Aber es sind zwei Kategorien von Menschen. Es sind Menschen, die sagen, hey, ich brauche das Kostbarste, das, was Bestand hat, das, was wertvoll ist. Ich setze ein für Gottes Reich, für Gottes Kirche. Und es sind Menschen, die auch mitmachen und sagen, ja, aber es darf mich nichts kosten. Oder, ja, das ist mir nicht so wichtig. Gold, Silber, Edelstein, das hat mit Hingabe, mit Leidenschaft, mit Herzblut zu tun. Und es gibt Menschen, die sagen, ja, das ist mir wert. Es darf mich etwas kosten. Zwei Kategorien. Und er sagt, es kommt der Tag des Gerichts, wo das geprüft wird. Was hast du investiert, was hast du gebaut? Und wir werden einen Lohn empfangen, wenn das Bestand hält. Und viele Leute denken, ja, Hauptsache ich bin dabei, die Tür geht zu und ich bin noch da. Ja, ist auch schön. Aber du hast auch Freude, wenn du am 25. deinen Lohn bekommst, oder? Du sagst auch nicht, Hauptsache habe ich eine Tagesbeschäftigung und es wird mir nicht langweilig. Nein, du hast auch Freude auf deinen Lohn. Ich weiß nicht, wie der Lohn aussehen wird. Keine Ahnung. Aber ich will nicht am Schluss beschämt dastehen müssen und sagen, hey, du, ich merke, es hat keinen Bestand. Es hat nichts gebracht, weil ich es nicht aus Liebe, weil ich es nicht von ganzem Herzen getan habe. Und er sagt hier, es geht hier gar nicht um Rettung, oder? Es ist das Preisgericht. Jesus wird uns schon auch fragen, ja, was hast du mit mir getan? Bin ich dein Bauherr geworden? Aber es geht beim Gericht auch um die zweite Frage. Wie hast du meine Kirche gebaut? Was für einen Stellenwert hat die Kirche in deinem Leben gehabt? Das ist offensichtlich eine wichtige Frage für Jesus. Es geht weniger um die Frage, ja, wie viel Zeit, wie viel Geld, wie viel Ressourcen du investiert hast, sondern was für einen Stellenwert hat dir das Ganze? Wie wichtig ist dir die Kirche? Anders gefragt, habe ich schon entdeckt, wie gut es Gott mit mir meint. Im gleichen Brief schreibt Paulus, Jesus ist arm für uns geworden, damit wir reich werden können. Jesus hat alles verlassen, damit wir zum Haus Gottes gehören dürfen. Und alles, was wir für Gott tun, tun wir aus Dankbarkeit, weil wir gemerkt haben, ich bin beschenkt. Es ist eine Antwort auf das Evangelium, auf die gute Botschaft, nicht eine Bedingung. Er sagt, hey, du wirst sowieso gerettet, wenn du dein Haus, dein Lebenshaus auf das Fundament von Jesus gebaut hast. Es geht gar nicht um das. Aber die Frage ist, in was investierst du dich? Hat das, was du machst, Bestand? Gibst du das Beste für Gott? Ein brisanter Text. Und er sagt, wie wir mit seiner Kirche umgehen, zeigt sich, wie wir mit Jesus umgehen. Was, das, was Jesus wichtig ist, soll auch uns wichtig sein. Kirche und Jesus sind untrennbar. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, wenn du diese Worte hörst oder wenn du die Einladung von Jesus hörst, Teil von seinem Bauteam zu sein. Ich habe den Eindruck, dass es hier Menschen gibt, die enttäuscht sind von der Kirche. Die sagen, nein, ich habe so viele Vorstellungen und Erwartungen gehabt und nein. Du hast gesucht nach der perfekten Kirche und du hast sie nicht gefunden. Und irgendwann hast du dich von der Kirche verabschiedet. Und ich habe so viele Probleme und mit dem Bodenpersonal bin ich enttäuscht und weiß ich was. Und vielleicht lebst du als Solo-Christ nur für dich, ich und mein Gott und versuchst, so dein Leben zu gestalten. Du merkst, etwas fehlt. Oder es gibt Menschen hier, die die Kirche zwar nicht aufgegeben haben, aber enorm Mühe haben, auch mit den anderen Mitarbeitern. Auf einer Baustelle kannst du dich auch mal verletzen oder es ist nicht immer nett, geht nicht immer nett so und her. Oder du wurdest verhindert von anderen Mitarbeitern, richtig da deine Fähigkeiten einzusetzen. Du bist einfach enttäuscht, frustriert. Du hast zu wenig Wertschätzung empfangen. Erinnere dich, es ist die Baustelle von Jesus. Mach das, was er dir sagt und erwarte keine Wertschätzung und Lob von Menschen. Er wird dich belohnen. Es gibt auch Menschen hier, die ihr Bestes gegeben haben, wirklich voll Herzblut. Und irgendwann bist du müde geworden, hast die Vision aus den Augen verloren und irgendwie machst du nicht mehr. Dann lade ich dich ein, einen Schritt zurückzugehen zu der wichtigsten Frage. Wisst ihr noch, was die wichtigste Frage ist, was Jesus stellt? Liebst du mich? Liebst du mich? Es kann schnell passieren, dass das Tun für Jesus wichtiger wird als das Sein bei Jesus. Und so hat sich Jesus das nicht vorgestellt. Er will, dass du immer wieder Zeiten hast, wo du die Beziehung zu Gott pflegen kannst, wo du von ihm empfangen kannst, wo du dich beschenken lassen kannst. Und aus dem Beschenktsein heraus kannst du etwas geben, sonst brennst du aus, sonst wird es dir alles zu viel. Deshalb komm zurück zu Jesus und frag, was ist deine Vision? Und Jesus, schenk mir neu deine Liebe. Lass dich neu beschenken von Jesus. Ich habe auch den Eindruck, hier ist jemand, der sich fragt, soll ich im vollzeitlichen Dienst einsteigen? Und du weißt nicht so recht. Glaub, ja, mach diesen Schritt. Baue Gottes Haus mit deiner ganzen Zeit. Es gibt auch Menschen hier, die bis jetzt nur Zuschauer waren oder Bauinspektoren. Und Jesus lädt dich ein und sagt, hey, seid ganz dabei. Und er stellt dir ein paar Fragen. Hast du den Bauvertrag unterschrieben? Und heute kannst du sagen, ja, ich bin dabei und baue mit. Bist du bereit, meine Kirche gemäß den Plänen und der Vision des Bauherrn zu bauen? Wirst du die Herausforderungen angehen, die während dem Bau entstehen? Wirst du dranbleiben mit deiner Tätigkeit, bis der Bau fertig ist? Nimm diese Fragen mit und überleg dir, es ist einfach davon zu laufen, das kann jeder. Jeder kann einen Austritt geben, jeder kann sagen, ja, so viele Probleme, ich will nicht Teil davon sein. Aber wer ist da und sagt, hey, ich will Teil der Lösung sein? Und ich lade dich ein, anschließend, wenn du möchtest, nach vorne zu kommen. Ich habe hier eine Erklärung aufgeschrieben und du kannst deinen Namen drunter schreiben, wenn du das auch willst. Und hier habe ich geschrieben, Jesus, ich bin dabei und baue mit. Ich bin bereit, deine Kirche gemäß deinen Plänen und Visionen mitzubauen. Ich bin bereit, die Herausforderungen der Baustelle anzugehen und nicht davon zu laufen, wenn es schwierig wird. Ich werde dranbleiben, bis der Bau fertig ist. Die Fähigkeiten und Talente, die du mir anvertraut hast, will ich im Bau deiner Kirche einsetzen und mein Bestes geben, damit deine Vision Wirklichkeit wird. Danke, dass ich dabei sein darf. Wenn du sagst, ja, das will ich, komm nach vorne anschließend, kannst deinen Namen hier drunter schreiben. Kirche ist eine geniale Idee von Gott. Auch wenn sie manchmal missbraucht wurde, wie die Lasagne vor ein paar Jahren. Lasagne schmeckt immer noch. Und ich liebe die Kirche immer noch. Und ich lade dich ein, sei Teil der Lösung, nicht Teil des Problems. Lass uns aufstehen und beten. Danke, Jesus, für deine geniale Idee. Danke, dass du sagst, du baust deine Kirche und du hast eine geniale Vision und du willst, dass deine Kirche die Hoffnung der Welt ist, dass sie Hoffnung vermittelt, dass sie Liebe vermittelt, dass Menschen durch deine Kirche Erneuerung und Veränderung erleben, dass Frieden herrscht auf dieser Welt. Und ich bitte dich, brauch du uns. Hilf uns als Kirche, deine Kirche zu verkörpern, so wie du sie dir vorgestellt hast. Und danke für deine Einladung, dabei zu sein. Und ich, was mich betrifft, ich will alles geben dafür. I love my church. Danke, Jesus, dass du deine Kirche liebst. So unvollkommen und imperfekt und staubig, wie sie ist manchmal. Danke, dass du so viel Geduld mit uns hast. Und wir wollen auch lieben, was du liebst, Gott. Schenk uns deine Sicht. Hilf uns, deine Kirche mit deinen Augen zu sehen. Zeige uns die Schönheit deiner Kirche, wie du sie dir vorgestellt hast.